Jetzt ist es schwer, den Übergang zu schaffen. Ihr habt mir einen Text vorgegeben mit der Bitte, mich damit zu beschäftigen und darüber zu predigen. Den hätte ich mir freiwillig nicht ausgesucht. War aber im Nachhinein ganz froh, dass ihr ihn mir gegeben habt, weil da so viel drin steckt und ich nochmal neu für mich sortiert habe. Und ich sage immer, eigentlich nehme ich selber am meisten von den Predigtvorbereitungen mit. Es ist der Text aus Markus 8, 34 bis 37. Und er rief das Volk und seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Doch wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird's erhalten. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sein Leben einbüßt? Denn was kann der Mensch geben, um sein Leben auszulösen? Ist nicht gerade so ein Lieblingstext. Ich habe das Thema überschrieben: Das Kreuz tragen, Bürde oder Würde? Würde ist definiert mit Bewusstsein des eigenen Wertes oder Bewusstsein des Wertes des anderen. Und das nicht nur kennen, sondern auch anerkennen. Und die Bürde ist eine Belastung. Das ist ein Druck, das ist ein Gewicht, das ist eine Anstrengung. Was ist es also, das Kreuz zu tragen? Ist es eine Würde oder ist es eine Bürde? Wenn man dem Volksmund glaubt, würde man sagen, es ist ausschließlich eine Bürde. Denn da sagt man, oh, der hat aber ein Kreuz zu tragen. Oder das ist wieder ein Kreuz. Oder das ist schon echt ein Kreuz, was der so an Schicksal hat. Also diese Redewendungen sind eigentlich alle negativ behaftet und kommen alle so in die Richtung Schicksal. Dann gibt es aber noch ein anderes Kreuz tragen, was vielleicht auch einige von euch haben, nämlich ein Kreuz um Hals. Als Kette, ich trage das Kreuz in Anerkennung dessen, was es bedeutet. Dann ist es nämlich eine Würde, Anerkennung dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich kann das Kreuz also auf verschiedenste Weise tragen. Und ich würde gerne mit euch mal den Text angucken, diesen Aufbau. Denn ich weiß nicht, was ihr vor Augen habt, wenn ihr dieses hört, wenn ihr dieses lest. Ob es für euch eher so in die Richtung, ach bloß nicht, ist Druck. Oder ob ihr sagt, ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen mit diesem Bild. Denn zur Zeit Jesu, als das hier geschrieben wurde, gehörte die Kreuzigung ganz alltäglich dazu. Das war eine Sache, mit der schon Kinder groß geworden sind, dass Menschen gekreuzigt wurden. Dass Menschen mit dem Kreuz auf dem Rücken durchs Dorf, durch den Ort getrieben wurden als Demütigung. Sie mussten sich ihr eigenes Hinrichtungsmaterial tragen und wurden dann für ihre Schuld bestraft durch den Tod am Kreuz. Das war ein ganz gängiges Bild. Für uns ist es das heute nicht mehr. Wir kennen das maximal aus den Jesusfilmen und da ist es wirklich mit, ich muss die Luft anhalten, behaftet. Aber was heißt es denn wirklich? Lasst uns den Text mal zusammen angucken. Der ist aufgebaut, ich habe es in 5 Schritte gemacht. Erstens, wer mir nachfolgen will. Zweitens, verleugne sich selbst. Drittens, der nehme sein Kreuz auf sich. Viertens, der folge mir nach. Und dann, wer sein Leben verliert, um meines Namens willen wird es gewinnen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Wer mir nachfolgen will. Will. Also Nachfolge ist freiwillig. Das ist meine persönliche Entscheidung, nachzufolgen. Das ist kein Schicksal. Das macht auch keiner für mich, sondern ich entscheide. Und wenn ich mich nicht zur Nachfolge entscheide, fällt der ganze nachfolgende Text für mich weg. Die anderen Punkte gibt es dann auch nicht. Also, wer mir nachfolgen will, und dann folgen erst die nächsten Punkte. Das heißt, alles, was dann folgt, ist freiwillig. Eine Entscheidung geht voraus, ein bewusstes Ja. Das Kreuz tragen, was dann folgt, ist nämlich kein Schicksal, Das habe ich dann entschieden. Das ist auch keine Strafe für etwas. Kennt ihr das, wenn jemand krank ist, dass Leute sagen, boah, was für eine Strafe, das ist bestimmt eine Strafe vom Himmel. Das haben sie schon zu Jesu-Zeiten gesagt. Man empfindet es auch selber so. Wenn Dinge im Leben schief laufen, dann empfindet man das irgendwie als Strafe. Also steht immer die erste, an erster Stelle, willst du Jesus nachfolgen? Wer mir nachfolgen will. Und dann kommt das Zweite, der verleugne sich selbst. Sich selbst verleugnen bedeutet, zugunsten eines anderen verzichte ich auf meine eigenen Interessen und setze meinen eigenen Willen zurück. Das ist sich selbst verleugnen als Definition. Zugunsten eines anderen. In diesem Falle ist es Jesus. Zugunsten von Jesus als Tonangeber stelle ich mich selber zurück. Ich gebe ihm Kontrolle über mein Leben. Und da sagt die Bibel ganz klar, entweder er oder ich. Also beides geht nicht. Entweder er oder ich. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und das ist definitiv kein menschliches Prinzip. Das würde kein Mensch freiwillig machen, wenn nicht was Gutes bei rauskommen würde. Aber es wäre kein göttliches Prinzip, wenn nicht was Optimales bei rauskommt. In Galater 2, Vers 20 steht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was passiert, wenn ich mich selber verleugne, dass ich sage, okay, ich stelle mich, meine Wünsche, mein Tun angeben hinten an und Christus darf den Tun angeben. Er hat das Sagen, er hat den Überblick und in diesem Fall ist er eindeutig der mit den besseren Kompetenzen. Er ist so der perfekte Lebensplaner. Das heißt aber, ich muss wenigstens glauben, dass er es besser weiß als ich. Sonst würde ich mich nicht hinten anstellen. Ich bin von Natur aus ein ziemlich ängstlicher Mensch. Wenn Sturm losgeht, Gewitter, bin ich immer super, super froh, wenn mein Mann oder mein Sohn im Haus sind. Und dann kann ich entspannen, weil dann weiß ich, die haben immer was im Petto. Wenn irgendwas passiert, dann ist schon einer da. Letzte Woche beim Sturm ist unsere Garage weggeflogen. Die Nachbarin rief an und sagte, eure Garage bewegt sich. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, meinen Sohn zu wecken und zu sagen, du musst was machen. Und er hat dann auch die Kontrolle gehabt, er hat das gemacht und ich konnte entspannen. Und wenn er mir gesagt hat, Mama, du musst jetzt einen rosa Hammer vom Nachbarn holen, ich hätte es gemacht, auch wenn ich es in Frage gestellt hätte, einfach weil ich weiß, er hat den besseren Überblick. Und das ist nur bei Menschen so, wie viel mehr bei Gott. Wenn ich glaube, dass ich mich auf ihn verlassen kann, wenn ich glaube, dass er den besseren Überblick hat, dann stelle ich mich gerne hinten an. Und ich sage nicht, dass das immer leicht ist, aber ich mache den Thron frei für Jesus. Ich kletter von meinem eigenen Lebensthron runter und mache ihn frei für Jesus. Denn es kann nur einer auf dem Thron sitzen. Habt ihr mal versucht, zu zweit oder zu dritt auf einem Stuhl zu sitzen? Das ist ziemlich unbequem und einer fällt immer runter. Also wenn ich nachfolgen will, dann ist der zweite Schritt, ich verleugne mich selbst und sage, okay, Jesus, du gibst den Ton an. Und dann sage ich auch nicht, ich will dir ein bisschen nachfolgen oder ich versuche, dir nachzufolgen, sondern dann gebe ich wirklich den Thron frei. Und dann kommt das Dritte, der nehme sein Kreuz auf sich. Was war eigentlich Jesu Kreuz, was er da getragen hat und was ist meins? Ist das vielleicht sogar dasselbe? Ich würde sagen, ja. Jesus hat genau das gemacht, was der Vater ihm gesagt hat. Er war gehorsam bis zum Tod. Das war sein Kreuz. Das Leben zu geben für unsere Schuld, das war nur allein seine Kreuzeslast. Das ist nicht meine. Aber der Grundsatz, Gott zu gehorchen und ihm zu folgen und das zu tun, was er sagt, das ist genau mein Kreuz. Jesus hat nur das getan, was Gott ihm sagte, bedingungslos. Es gibt in Johannes 8, 28 steht der Vers, ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das, was mich der Vater gelehrt hat. Das heißt, Jesus war total gehorsam. Er war so dicht an seinem Vater, dass er alles das umgesetzt hat hier auf der Welt, was der Vater ihm gesagt hat. Und genau das ist auch der Auftrag an uns heute, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Gehorsam. Gott gehorsam sein, so dicht an ihm dran, Zeit mit ihm verbringen, auf ihn zu gucken und zu sagen, Vater, was ist denn für mich dran? Was ist mein Kreuz? Was soll ich tun? Wo soll ich gehorsam sein? Wo soll ich so Jesus in mir leben lassen, dass es Auswirkungen hat? Und Gehorsam fühlt sich manchmal tatsächlich so an, als ob ich mich selber aufgebe. Es tut manchmal richtig weh. Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, sondern täglich neu. Ich hatte letzte Woche so eine Erfahrung, dass ein Mensch mir im Gespräch, in einem recht sachlichen Gespräch, den Mund verboten hat. Und auf eine ziemlich üble Weise. Und ich war so perplex und bin dann erstmal weggegangen, in mich gegangen. Und dann habe ich gedacht, das werde ich jetzt klarstellen. Also das werde ich klarstellen. Da muss ich jetzt hingehen und sagen, so geht das nicht. Und ich empfand, dass Gott zu mir sagt, und das tust du nicht. Du bist still. Und dann habe ich darüber in der Nacht geschlafen und nächsten Tag hatte ich wieder vor, übrigens, das spreche ich jetzt an, da gehe ich jetzt hin, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und wieder das Empfinden, dass Gott sagt, nee, du bist jetzt still, das tue ich für dich. Und ich saß der Person gegenüber und wollte gerade den Mund aufmachen, um meine Tirade loszulassen und habe es aber nicht getan. Und ich merkte, dass mein Gegenüber genau das erwartet hat. Und indem ich es nicht gemacht habe, von dem Moment an bis heute, ist absoluter Frieden zwischen uns. Ich musste nichts sagen. Aber das ist eine tägliche Entscheidung, dass ich Gott und seinen Willen höher stelle als mich. Manchmal auch gegen meine Gefühle. Und es ist ja nicht immer leicht, ihn zu hören. Und manchmal höre ich ihn nicht und manchmal höre ich ihn auch und mache trotzdem, was ich will. Ganz gezielt und trotzdem. Während ich es tue, weiß ich, eigentlich sollte ich es lassen. Es ist eine tägliche Entscheidung. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich will Jesus an erste Stelle setzen und ich will ihn entscheiden lassen, was das Beste für mich ist. Neulich hatte ein Freund einen tollen Status bei WhatsApp, den ich gelesen habe. Da stand, das, was Gott uns gibt, ist genau das, was wir von ihm erbitten würden, wenn wir alles das wüssten, was er weiß. Aber das ist natürlich Glaube, dass ich ihm vertraue, dass er es besser weiß, dass ich mein Leben in seine Hand gebe und sage, okay. Und oft sagen wir, ach Herr, sei doch bitte an unserer Seite, sei doch bitte an meiner Seite und segne doch bitte das, was ich tue. Aber ich denke, mein Stand der Erkenntnis ist genau umgekehrt, dass Jesus sagt, sei du an meiner Seite und lauf mit mir mit. Ganz dicht an Gott, ganz dicht an Jesus. Dann wird das eine echte Nachfolge und kein Krampf und kein Kampf und kein Druck und auch kein Aktivismus. Weil ich glaube, dass dann, wenn wir so dicht an Jesus dran sind, er uns nicht überfordert und nicht unterfordert. Psalm 32,8 sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich liebe diesen Vers. Ich habe das schon mal in einer Predigt gesagt. Ich hatte einen Hund, leider hatte, wir mussten ihn einschläfern lassen, der war einfach genial. Und zwar war ich Rudelführerin und der hat an meinen Füßen gelegen und ich brauchte nichts sagen. Er war permanent auf mich fixiert und ich brauchte nur in seine Richtung gucken. Dann war er sofort parat, schwanzwedelnd so, wenn er hätte sprechen können, hätte er gesagt, und Frauchen, was soll ich machen? Geht's los? Was soll ich dir bringen? Was? So. Der hat mich das so gelehrt. Ich brauchte nur in seine Richtung gucken. Und als sie zum Schluss ganz, ganz alt und hinfällig war und nicht mehr aufstehen konnte, dann habe ich ganz bewusst nicht mehr hingeguckt, weil ich dachte, die muss ich dauernd wieder hochquälen, weil sie so einsatzbereit war, was Frauchen hat. Und das war mir so ein Bild, so will ich sein. So dicht an Jesus, dass er mich mit seinen Augen leiten kann. Immer so parat und immer in der Erwartung, was du hast für mich, ist bestimmt gut. Und auch wenn ich mich jetzt überwinden muss, auch wenn es mir jetzt gerade gar nicht schmeckt, auch wenn ich vielleicht ruhen muss, wo ich lieber tun möchte, oder wo ich was tun muss, wo ich lieber ruhen möchte. Aber dass Jesus sagt, komm, an meiner Seite, ich überfordere dich nicht, aber ich weiß, was gut für dich ist. Und das ist ein bisschen, oder nee, das ist viel, entgegen dem Zeitgeist. Dass ich mich, mein Leben einem anderen unterstelle. Das ist komplett entgegen dem Zeitgeist. Und dann kommt Punkt 4, der folge mir nach. Dann fängt das Handeln an. Das andere ist eine Entscheidungs- und Einstellungs- und Herzenssache. Und dann kommt das Tun. Das ist das, was vorhin Arno in seinem vorgetragenen Lied hatte. Dann ist Christsein nicht mehr meine Privatsache. Dann steht man auf, geht hin und handelt. Und auch das nicht, weil es mir jemand sagt. Auch das nicht, weil es Aktivismus ist. Weil wenn Jesus in mir drin ist, dann hat das Auswirkungen. Es hat. Das ist ein göttliches Prinzip. Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Und 2. Korinther 5, 20, so sind wir nun Botschafter an Jesu Statt. Wie soll Gott dann hier sichtbar werden, wenn nicht durch uns? Er hat uns gesetzt als kleine Christusse überall auf die Erde. Und wir, dadurch, dass er in uns lebt, wird es Auswirkungen haben. Ich habe letzte Woche in einer Predigt ein tolles Bild gehört. Die Myrrhe ist ja ein ganz kostbares Öl, ist eigentlich ein Harz, was aus dem Myrrenbaum austritt. Und zwar von ganz alleine. Aber zu einer Zeit, die sehr lange dauert und wo man warten muss, bis dieses ganz Kostbare rauskommt. Aber es kommt von alleine. Nur weil die Menschen nicht abwarten können und dieses Heilöl, Harz gerne hätten, ritzt man die Rinde an und dann tritt das aus. Aber das, was dann austritt, ist nicht halb so wertvoll und kostbar und inhaltsvoll wie das Echte, was der Baum freigibt, einfach von sich. Es ist so ein tolles Bild. Wie oft ritzen wir uns selber an oder lassen uns anritzen oder machen Druck und sagen, du musst. Ist auch nicht schlecht, kommt auch manchmal was darüber, aber das wirklich Wertvolle, das wirklich Kostbare kommt dann raus, wenn Christus in uns sich breit macht und das nach außen scheint. Ich habe eine Freundin, die behauptet, sie kann Menschen ansehen, ob sie mit Christus leben. Die sitzt an der Kasse in einem Supermarkt und sagt, weißt du was, du siehst den Leuten das an. Wer wirklich mit Gott unterwegs ist, wer wirklich durchdrungen ist mit dem Geist Gottes. Ich habe keine Ahnung, ob man das sehen kann. Sie meint es. Aber es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre super schön, wenn unsere echte Nachfolge so ist, dass die Myrrhe fließt. Dass Menschen das an uns erkennen. Nicht an Aktivismus, nicht an Riesentaten, nicht an irgendwas, was geritzt ist, sondern was echt ist. Was einfach raus darf, weil Christus drin sitzt. Ich sehne mich danach. Ich habe in einem Buch letzte Woche einen Satz gelesen, der mich zutiefst gerührt hat. Wo eine sagt, ein guter Freund von uns ist gestorben. Und ich verliere nicht nur einen guten Freund, sondern ich verliere Heimat. Denn in seiner Nähe habe ich mich selber immer gemocht. Hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, dass ein Mensch da sitzt, der so mit Christus unterwegs ist, der so eine Liebe ausstrahlt, dass das Gegenüber sagt, in deiner Gegenwart habe ich mich gemocht. Ich mag mich nicht in jeder Gegenwart eines anderen. Manchmal bin ich bei Menschen und ich bin nicht genug. Ich fühle mich unwohl. Nicht genug. Aber wenn ein Gegenüber da ist, was so viel Christus in sich trägt, wo man sich einfach anlehnt und denkt, in deiner Gegenwart bin ich genug, egal ob ich Fehler mache oder nicht, ist das genial. Das ist Christus in uns. Das möchte ich. Das möchte ich. Jeden Morgen sagen, Heiliger Geist, breite dich aus in mir. Christus, nimm Raum, damit Myrrhe rausfließt. Damit andere das merken, ohne dass ich mich anstrenge, dass ich verkrampft bin, dass ich muss, dass ich diesen Druck spüre. Sondern einfach kleiner Christus hier. Botschafter an Christi Stadt. Und dann das 5. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's erhalten. Ist auch kein Schicksal, ist nicht, ups, hab was falsch gemacht, Leben verloren. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Es geschieht nämlich ein Tausch. Das Leben hier auf der Erde verliere ich. Wenn ich gucke, das Leben hier, was ich erhalten will, dann würde ich sagen, das ist dieses Leben hier, wo ich sage, das Beste ist jetzt. Losgelöst vom Reich Gottes, losgelöst von der himmlischen, vom Himmelreich, vom ewigen Leben, sondern wirklich weltlich begrenzt, unabhängig von Gott, sage ich, jetzt ist das Beste hier und das nehme ich mir und das koste ich aus. Man lebt ja nur einmal, ihr kennt den Spruch. Ich will mich doch nicht wem anders unterordnen, bin mir selbst genug. Das ist eine Entscheidung, die ist okay, die akzeptiert Gott auch. Dann gewinne ich das Leben hier, losgelöst von ihm, und gestalte mein Leben alleine. Das ist okay. Dieses Angebot, diese Option steht. Aber, ganz klar, sagt die Bibel, dann wird er es verlieren. Und was wird er verlieren? Das ist das Zweite. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es erhalten. Das ist dann das Leben, was das Reich Gottes meint. Mit Leben, mit Blick auf Jesus. Thronwechsel, wovon ich eben gesprochen habe. Ich stelle meine Lebensführung unter seine Zügel, lass mich leiten und weiß aber, ich bekomme etwas Besseres. Ich bekomme ein Leben geschenkt, was schon hier beginnt, aber wo das Beste erst noch kommt. Das sagt das Evangelium. Johannes 3, Vers 16. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sagt die Bibel. Das ist das Evangelium. Also ich entscheide mich auch hier wieder, will ich diesen Tausch. Und das heißt ja nicht, dass ich als Christ hier nicht mehr gut lebe. Das verwechseln wir auch oft. Aber wir haben ja eine völlig andere Lebensqualität. Nämlich mit Blick auf Jesus und mit Jesus in mir. Ja, auch manchmal, wo ich sage, es ist nicht ganz leicht. Jetzt ist die Frage, was habe ich davon? Was habe ich denn von diesem Tausch ganz konkret? Wie sieht denn das hier auf der Welt aus? Was habe ich von diesem Tausch? Ich habe von einem Reporter gehört, der gesagt hat, ich bin nicht gläubig. Und mit dem Wort gläubig meine ich glaube gar nichts. Nicht nur an Gott, der Bibel, sondern ich glaube nichts. Ich bin nicht gläubig und nicht religiös. Aber ich habe mich mit den Christen in diesem Land beschäftigt und mit den Kirchen. Und ich habe das Gefühl, die sind so damit beschäftigt, sich der Welt anzupassen und die Maßstäbe der Welt zu ihren zu machen, dass sie gar keine Konturen mehr haben und dass es sich für mich gar nicht mehr erschließt, was ich denn davon habe, ein Christ zu sein. Es erschließt sich mir nicht. Ich empfinde, dass die meisten Christen, er sieht vielleicht Großkirchen, aber vielleicht meint er auch die freien Christen, vielleicht meint er mich. Er kann nicht erkennen, was er davon hätte, weil ich keine Kontur habe. Und ehrlich, es hat mich selber auch zum Nachdenken gebracht. Bin ich nicht selber auch sehr damit beschäftigt und darum bemüht, so zu werden wie mein Drumherum, es ihnen recht zu machen, nicht aufzufallen, nicht anzuecken, bloß nichts anzusprechen, was irgendwie überheblich arrogant sein könnte, obwohl es biblische Maßstäbe sind? Wir haben uns neulich unterhalten, da ging es um Corona-Maßnahmen, eine Freundin und ich und eine Dritte kam dazu und sagte, also das sollten wir jetzt mal lassen. Da reden wir ja mal nicht drüber, das wollen wir mal nicht verurteilen. Und da sagte die andere Freundin, stopp. Du hast recht, wir sollen nichts verurteilen und bewerten. Aber wir dürfen beurteilen, weil Gott uns das Urteilsvermögen anhand der Bibel und seinen Maßstäben gegeben hat. Und wir dürfen nicht nur, wir sollen auch Dinge beurteilen. Dinge ansprechen, das sagt die Bibel. Ich bin fähig, mit Gottes Hilfe Dinge zu beurteilen, ohne sie zu verurteilen, ohne Menschen zu verwerfen da drin, ohne Menschen zu verurteilen. Aber ich darf biblische, göttliche Maßstäbe beurteilen und ich soll das auch. Gott fordert mich auf und ich darf Stellung beziehen, ohne dass ich damit einem Menschen verurteile. Aber nochmal, was habe ich davon? Was könnte ich diesem Reporter, was könntet ihr diesem Reporter konkret sagen, was habe ich denn von diesem Tausch? Was habe ich davon, wenn ich das Leben hier verliere und ein anderes gewinne? Und ich möchte euch vier Sachen mitgeben, oder fünf, wo ich denke, im Gespräch hoffe ich, dass Gott mich erinnert, dass ich das jedem sagen könnte, der mich fragt, was habe ich davon, ein Christ zu sein? Das erste ist, ein Leben an der Seite Jesu, wenn ich das führe, habe ich einen absolut krisenfesten Begleiter. Und nichts ist so wichtig in der jetzigen Zeit, Corona-Pandemie, Kriegssituationen, Wirren, Irrungen, Hass, Spaltung, Trennung. Man weiß ja gar nicht mehr, was man denken und glauben soll. Jesus ist ein richtig krisenfester Begleiter. Er kennt den Weg, er kennt die Gefahren, er kennt sogar schon den Ausgang. Ich bin so dankbar dafür. Er hat eine Problemlösung, er kennt das Budget, er kennt auch meine Kraftreserve. Das ist so genial. Wo wir merken, die Menschen um uns rum oder wir selber auch, wir schwimmen gerade. Wir suchen nach Halt. Wir suchen so sehr nach Halt. Und wir finden es im Moment nur in Jesus. Als meine Tochter ganz klein war, hatte sie so einen Standardsatz. Hat immer gesagt, Max, macht nix, Papa repariert. Also, macht nix, Papa repariert. Egal, ob ein Baum umgefallen ist, ein Hochhaus eingestürzt ist, das war ihr Standardsatz. Macht nix, Papa repariert. Für sie war es so selbstverständlich, egal was passiert, Papa repariert. Da war Papa gut. Sie hat natürlich nicht weitergedacht, konnte sie nicht mit 3, musste sie auch nicht. Aber so möchte ich leben, so dicht an Gott, dass ich sage, Papa, du machst das schon. Wenn du mich für irgendwas brauchst, sagt es mir, aber dieses feste Wissen an seiner Hand bin ich sicher. Lukas 18, 27, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich habe das in meinem Leben in so vielen Krisen, in so vielen Schicksalsschlägen genau erlebt. Gott hat immer noch was im Petto. Ich bin so unendlich dankbar. Ich habe ihm ein paar Mal die Freundschaft gekündigt, um es ganz, ganz schnell wieder rückgängig zu machen, weil ich dachte, wer tritt denn für mich in die Bresche? Wen habe ich denn noch, wer was im Petto hat? Wer kann noch einen Ast aus dem Ärmel ziehen für mich, wenn alles schief läuft? Und dann habe ich ganz, ganz schnell wieder gesagt, Papa, nimm mich wieder in die Hand. Zweitens, wir bekommen eine Belohnung, nämlich das ewige Leben im Himmel. Und wisst ihr was? Es gibt keine nachhaltigere Entscheidung als die. Das ist nicht mehr zu toppen. Eine Freundin hatte neulich so eine Postkarte gepostet, da stand drauf, nimm das Leben nicht zu ernst, du kommst da sowieso nicht lebend raus. Stimmt. Und deswegen gehe ich an Jesu Seite, weil dann komme ich lebend raus. Das ist die einzige Option, wo ich das ewige Leben erhalte. Das Leben an der Seite Jesu. Johannes 10, 28. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine Lebensqualität, die ich nie wieder hergeben möchte. Das ist Glaube, aber das ist eine Qualität für mich, die ich nicht mehr hergeben möchte. Dieses Wissen. Und ich lebe oft mit dem Kopf im Himmel. Stell mir oft vor, wie es da ist. Ganz oft. In der Nähe von Gott zu sein, von Jesus. Das ist genial. Stelle ich mir unglaublich toll vor. Der dritte Punkt. Ich werde an Gottes Energiequelle angeschlossen. Galater 5, 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das ist nach einer neuen Übersetzung. Fand ich so klasse. Das ist, dass wir mit dem Ja, mit dem Thronwechsel, mit dem Tausch Leben haben wollen, wie an so eine Energiequelle angeschlossen werden. Wir bekommen Gottes Geist für alle die, die es wollen. Seine Kraft. Und wisst ihr, das ist kein Plagiat, das ist das Original. Das ist der Originalgeist, die Originalkraft, mit der Gott die Welt erschaffen hat, mit der Jesus auferweckt hat, steht in der Bibel. Derselbe Geist lebt in uns, wenn wir Ja sagen. Gigantisch. Dieser Geist lebt in mir. Das ist eine Energiequelle, die nie versiegt. Das vierte ist, Frieden höher als alle Vernunft. Ruhe inmitten des Sturms. Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. Ich glaube, das ist das Geheimnis aller verfolgten Christen. Muss es sein. Was sonst würde mich denn bewegen, am Herrn festzuhalten, inmitten von Krieg, von Verfolgung, von Folter, von Leid? Das ist dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alle Bedrohung, als alle Nöte, als alle Sorgen, als äußere Stürme. Das ist dieser Friede, der übernatürlich da ist. Den kann nur Jesus geben. Das ist das, was in die Welt raus muss. in die Herzen der Menschen. Versucht das. Probiert's aus. Ich kann es immer nur wieder sagen, wenn Leute vor mir stehen und sagen, ich bin so unruhig, ich bin so haltlos, ich habe solche Angst. Dann kann ich das sagen. Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Ja, das klappt bei mir nicht, das kenne ich nicht, das ist auch albern. Versuch's. Das ist mein Angebot, das Gottesangebot. Versuch's. Wenn ihr das einmal erlebt habt, ein übernatürlicher Friede inmitten von ganzem Chaos, dann will man nichts mehr anderes. Und das fünfte ist die Charakterschule. Nicht Gehirnwäsche, Charakterschule. Es findet eine nachhaltige Veränderung in die göttlichen Eigenschaften statt. Galater 5, 22. Die Früchte des Geistes aber sind Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Könnte ich schreien, Herr damit, ich habe das nicht. Aber das wird kommen wie die Myrrhe, wenn der Geist Gottes in mir Raum gewinnen darf, sagt die Bibel. Das ist ein göttliches Prinzip. Je mehr er drin ist, umso mehr kommen Früchte raus. Veränderung in sein Bild, Jesus ähnlicher werden. Wenn ich lange genug mit ihm unterwegs bin, färbt er ab. Das klappt schon bei Hund und Herrchen. Dann wird das auch klappen mit Jesus und mir. Wenn ich mit ihm unterwegs bin, er in mir drin, dann werde ich anfangen, ihm zu ähneln und bekomme seine Jesus-ähnlichen Eigenschaften. Diese fünf Punkte sind alle unter Einsatz und gemäß meiner Fähigkeiten und meiner Möglichkeiten. Nicht mehr und nicht weniger. Das will Gott von mir. Er überfordert mich darin nicht. Er sagt auch nicht, so, morgen hast du das alles im Griff. Und es läuft auch nicht reibungslos. Das wäre eine Lüge. Wer mit Gott unterwegs ist, verliert sein Leben. Und das tut manchmal weh. Es bedeutet, dass Menschen mit dem Finger auf mich zeigen. Das kostet Kraft, Tränen. Manchmal auch Verzweiflung, Wut, Wut. Wenn jemand über mich lacht, wenn jemand mir den Mund verbietet, wenn jemand negativ über mich redet, da lasse ich schon federn. Wenn meine Meinung angegriffen wird, wenn ich Gegenwind bekomme, wenn ich als naiv dargestellt werde, weil ich Jesus folge, dann tut das weh. Das ist das Leben verlieren. Wenn ich vielleicht mein Geld für was anderes einsetzen soll, als ich gerne möchte, weil Gott mir das aufs Herz legt, dann tut das schon mal weh. Wenn ich meinen eigenen Stolz, meine eigene Ehre nicht wiederherstellen kann, weil Gott sagt, du schweigst, das tue ich für dich. Aber es kann ein bisschen dauern, da guckst du nicht bei zu, aber ich mache das, glaub mir. Aber der Lohn, der ist ungleich höher und größer. Das kann ich euch einfach sagen aus meinem eigenen Leben. Und das, was für mich am allerwichtigsten ist, ist mit dieses Wissen, diese Würde, dass ich weiß, wer ich bin. Dass ich weiß, an wen ich glaube, wer Jesus ist, aber ich weiß auch, wer ich bin. Ein geliebtes Königskind, das bin ich. Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist keine Anstrengung, das ist ein Wissen, das macht der Gottesgeist in uns. Und darum, um in diesen Punkten durchzuhalten, brauchen wir einander. Wir brauchen Gleichgesinnte, die sich anspornen, so wie hier, die sich Mut machen, die füreinander beten, die sich anfeuern, die zusammen feiern und die sich gegenseitig die Wunder erzählen. Manchmal erlebt man selber gerade nichts mit Gott, dann ist es toll, wenn der andere sagt, aber ich habe was erlebt. Ich kannte mal eine alte Dame, die hat Marmeladengläser gefüllt mit Erinnerungen und mit Gebetserhörungen. Und die konnte sich immer Marmeladenglas aufmachen und konnte davon zehren. Aber es ist gut, wenn man Frisches einweckt jeden Tag und nicht nur aus Konserven lebt. Erwartet, dass Gott in eurem Leben Wunder tut. Betet darum. Glaubt daran. Jeden Tag frische Nahrung. Und lasst uns wirklich diese Botschaft und das Volk bringen. Lasst uns das und das Volk bringen. Das ist das Einzige, was wirklich trägt. Was inmitten von Krieg, von Pandemie, von Ängsten, von Verzweiflungen trägt. Es trägt. Und an uns kann das sichtbar werden. Und dazu möchte ich euch Mut machen, dass ihr das Kreuz nicht mit Bürde trägt. Nicht mit so einem Buckel, nicht, ja, ist alles so schwer, sondern mit Würde. Und so möchte ich das. Ich kann entscheiden, wie ich das Kreuz trage. Und ich will das. Ich will es mit Würde tragen. Und zwar vor Augen, immer im Bewusstsein, was Jesus für mich getan hat, die Erlösung. Immer, wo er vor mir steht und mich lockt und sagt, komm, ein Schritt für Schritt mit mir, das Kreuz vor Augen. dann möchte ich es im Rücken haben. Ich möchte nämlich aufrecht stehen. Jesus soll mein Rückgrat sein, mir die Würde geben und sagen, hey, du kannst das, geh. Und dann möchte ich es auch, symbolisch gemeint, um den Hals und in der Hand tragen. So, ich gehöre zu ihm, ich bin sein Anhänger, sein Kind. So ein bisschen so wie so ein Trikot einer Mannschaft anzuziehen und zu sagen, hier daran bin ich erkenntlich. Das will ich. Ich will wirklich das Kreuz bewusst und sichtbar tragen. Und ich möchte euch ganz, ganz viel Mut machen, dass ihr euch auch entscheidet, wieder neu dieses Kreuz als Würde zu tragen und nicht als Bürde. Und euch gegenseitig daran anzufeuern, das hinauszutragen, damit jeder Reporter, der sich uns gegenüberstellt, weiß, was er davon hätte, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Amen.